Guten Morgen. So, Moment. Ich habe euch was mitgebracht. Danke, danke, danke. Wie war das? Wenn jetzt irgendwer schön oder gut gesagt hat, dass mit der musikalischen Karriere wird nichts mehr und falls du dich beim Lobpreisteam bewerben wolltest, ja bitte mach, aber sei dann über eine Absage nicht allzu enttäuscht. Ich liebe Lobpreis. Einfach weil das diese einzigartige Möglichkeit ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott ausdrücken können, die einfach mehr beinhaltet als jetzt Bibellesen und Gebet oder nur ein lauschiges Gefühl im Herz oder nur ein, versteht ihr, was ich meine? Lobpreis ist einfach so ein großes Ganzes, wo der Mensch als Ganzes mit einbezogen wird. Und deshalb liebe ich Lobpreis. Die Frage, die ich heute beantworten will, ist, was ist Lobpreis? Wie können wir so loben und preisen, dass es Gottes Herz berührt? Und die große Frage ist, können wir Lobpreis lernen? Wir haben die letzte Woche von der Christine über Anbetung gehört und sie hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt, wie das im Herzen, im Persönlichen ausschaut. Worauf ich den Fokus heute legen will, ist mehr dieser äußerliche Ausdruck, diese Auswirkung dessen, was da drinnen passiert. Dieser Ausdruck, dieser öffentliche und äußerliche Ausdruck, ist eigentlich etwas, was uns Gott aufgetragen hat. Ich habe hier eine Stelle zum Beispiel euch mitgebracht aus Psalm 30, Vers 5, da steht, Lob singt. So als Luther übersetzt oder in der Elberfelder steht, spielt dem Herrn ihr seine Heiligen und preist seinen heiligen Namen. Das ist eine Aufforderung. Das ist nicht etwas, ja, okay, ich bin halt Christ und ich tue halt, weil alle. Es ist eine Aufforderung. Wir sind aufgefordert, Gott zu loben und zu preisen. Es gibt exemplarisch, natürlich war das jetzt eine Stelle, es gibt so viele Stellen, die Bibel ist voll davon. In Epheser 5, Vers 18 zum Beispiel und 19, das ist eine Stelle, die kennen alle Eltern von Jugendlichen wahrscheinlich. Das ist, und sauft euch nicht voll Wein, oder in einer anderen Übersetzung steht, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und für mich der Punkt hier, der fast überall vergessen wird, ist, da steht dann nicht ein Punkt oder ein Beistrich, da steht im griechischen Text ein in dem. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr miteinander Psalmen und geistliche Lieder singt und Gott spielt und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und dieser Lobpreis ist ein gemeinsamer Ausdruck, ein kollektiver Ausdruck von dem, was in unserem Herzen mit Jesus passiert, von dieser Beziehung mit Jesus. Und dieser Ausdruck kann vielfältig sein. Das kann natürlich ein Instrument sein, das kann Singen sein, das kann Klatschen sein, das kann Tanzen sein, das kann alles Mögliche sein, Jubeln, Schreien. Ich habe heute euch drei Begriffe mitgenommen. Ich bin gerade drauf gekommen, dass nur zwei davon auf der Bühne sind, aber das macht ja nichts. Wenn uns die Technik schnell die zweite Slide gibt, an der Stelle auch, ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich fast nie, aber es sind da hinten fast mehr Leute als insgesamt auf der Bühne, einfach nur damit ein Gottesdienst funktioniert. Und ja, genau, danke, ich brauche nicht so mal fragen. Die machen so einen Mörderjob und es ist einfach, ja, ihr kennt uns von der Bühne, aber da hinten, die sind ein mindestens genauso wichtiger Teil von jedem Gottesdienst. Sonst würdet ihr uns nicht hören, sonst würdet ihr uns nicht sehen, sonst würde der Livestream gar nicht funktionieren. Genau, also ich habe euch drei Begriffe mitgebracht. Mein Hebräisch ist nicht mehr ganz frisch, also wenn ich das falsch ausspreche oder irgendjemand von euch besser Hebräisch spricht, es tut mir leid. Diese drei Begriffe sind Halal, Yada, den haben wir da drüben, und wir haben Tehillah, da gerade so vor dem Schlagzeug oder vor der Bassdrum. Halal ist nicht nur das, was für Muslims erlaubt ist oder nicht. Halal ist auch Hebräisch und im Hebräischen heißt Halal Gott öffentlich loben, prahlen, lautstark feiern. Mein Hebräisch-Wörterbuch hat das so definiert. Das Loben Gottes hat im Alten Testament als Ausdruck des antwortenden Glaubens in dankbarer Freude und Jubel eine existenzielle Bedeutung für das Leben. Gott bekommt darin die Ehre, die ihm als Schöpfer des Lebens gebührt. Es geht um einen Ausdruck, es geht um etwas Öffentliches. Öffentlich loben, lautstark feiern, prahlen. Das macht man nicht für sich selbst. Yada, was wir da hinten haben. Yada bedeutet danken, preisen, mit erhobenen Händen loben. Auch da, es ist einfach sogar ein körperlicher Ausdruck da drinnen, der eine Posture, eine Pose beinhaltet. Und dann Tehillah, mein Favorite für heute, enthusiastischer Lobpreis, Verehrung mit der Herrlichkeit Gottes im Sinn. Im Psalm 33 wird eine Verbindung hergestellt zwischen Tehillah, dem Lobgesang quasi, und Schreien und Jubel. Eines von meinen Tattoos hier ist zwar ein anderer Psalm, aber da steht, make a joyful noise. So ist es in der King James übersetzt. Quasi einen fröhlichen Lärm. Einfach ein Wirbel machen. Wart ihr schon mal in einem Stadion, wo Leute begeistert sind? Ob das jetzt Fußball ist, ob das die Zieleinfahrt vom Hahnenkammrennen ist und ich bin kein großer Skifahrer, wenn da ein Matthias Mayer ins Ziel schießt und er schwingt ab und er ist Erster, da geht's ab. Wie viel Grund mehr hätten wir nicht eigentlich, dass unsere Gottesdienste da Stadien in den Schatten stellen, weil wir so viel mehr haben, wovon wir begeistert sein könnten. Vielleicht sitzt du jetzt manchmal im Gottesdienst, bestimmt nicht heute und bestimmt nicht immer und sagst, aber Georg, ich lobe Gott in meinem Herzen und Gott sieht ja mein Herz. Ich lobe Gott innen, in meinem Herzen und Gott sieht mein Herz. Ja, Gott sieht dein Herz und er weiß ganz genau, warum du nur herumsitzt und warum du ihn nicht so lobst, wie es ihm eigentlich gebühren würde, mit voller Begeisterung. Mit allem, was du bist. Falls ich jetzt wem zu nahe getreten bin, ihr könnt gerne nachher zu mir kommen, wir können das ausreden. Ich will nicht, dass wer böse heimgeht aus dem Gottesdienst. Dieser gemeinsame Lobpreis ist einfach ein Ausdruck dessen, was unter der Woche in unserer Beziehung mit Jesus passiert. Oder eben nicht passiert. Könnte ich die nächste Slide schnell haben? Wir haben vorher gesungen, das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Und ich habe es alle so laut mitgesungen, vielleicht und wahrscheinlich betrifft es nur mich. Wenn wir die Hand aufs Herz legen, also mal ganz ehrlich, stimmt das? Stimmt das am Montag? Stimmt das an einem Freitag nach einer Woche? Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Im Psalm 63 steht, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Echt jetzt? Ich weiß, die Psalmen sind oft dramatisch und ich roll permanent die Augen, wenn ich die Psalmen lese, einfach nur, weil der David so oft eine Drama Queen war. Aber ganz ehrlich, ist das ein nachvollziehbarer Gedanke? Hast du dich bei dem schon mal ertappt gefühlt vielleicht? Ich will dir eine Frage stellen. Wenn der Himmel so wäre, wie es jetzt hier auf der Erde ist, nur halt ein bisschen besser, also du hast deine Familie, du hast deine Freunde dort, du hast alle deine Lieben dort, du hast die ganzen Schönheiten der Natur, alle Naturwunder, es ist alles dort, du hast keine Sorgen, du hast keine Schmerzen, es gibt keine Krankheit, keine Geldprobleme. Aber Jesus wäre nicht dort. Ganz ehrlich, wie oft wird uns eigentlich so ein Himmel reichen? Wie oft wird uns das eigentlich reichen? die Priester in der Zeit Maleachis, die haben auch ein bisschen, würde ich sagen, Gott aus den Augen verloren. Die Konsequenz war, dass sie das Beste für sich behalten haben und Gott etwas Minderwertigeres gegeben haben, das Zweitbeste. Aber wäre nicht das Zweitbeste besser als gar nichts? Mal so ganz ehrlich, lieber ein bisschen in den Gottesdienst gehen und ein bisschen loben, besser als gar nicht gehen, oder? Gott sagt auf das hin, ich wünschte, jemand von euch würde die Tore des Tempels verschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opfer bringt. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr, und das Opfer aus eurer Hand gefällt mir nicht. Gott hat sich damals gewünscht, dass er lieber gar keinen Lobpreis kriegt, als irgend so einen lauwarmen, halbherzigen Restegatsch eigentlich. Und das scheint damals ein Problem gewesen sein, zur Zeit Maleachis. Es gibt eine Stelle in Jesaja, wo das ein Problem war. Jesus zitiert das und sagt, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen. Das sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, quasi zur geistlichen Elite damals, zur etablierten Kirche, wenn man so will. Und ganz ehrlich ist es nicht, wenn wir uns Österreich anschauen, wenn wir uns unsere Gemeinde anschauen, wenn wir uns selbst anschauen, ganz ehrlich, ist es nicht oft ein bisschen auch so, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren haben? Die nächste Slide bitte. Wie können wir das jetzt lösen? Wie können wir Lobpreis lernen, sodass Gott nicht sagt, das ist nutzlos? Und die Antwort ist nicht Bibel und die Antwort ist nicht Jesus und die Antwort ist nicht Heiliger Geist. Die Antwort ist, wir müssen uns wieder neu verlieben. Als Dialin und ich uns quasi verliebt haben, ganz am Anfang, wo es so richtig heftig war, die Gefühle und alles, sie war 15, ich war 18, haben wir teilweise die irrsinnigsten Sachen gemacht. Ich habe eine Vorlesung gehabt bis 9:30 in Wien und ich bin dann quasi in der Nacht einen kilometerlangen Umweg gefahren, dass ich sie noch mal 5 Minuten sehe, bevor ich schlafen gehe, weil es nicht gut genug gewesen wäre, sie nur zu sehen, nur zu hören am Telefon. So dämlich eigentlich, komplett ineffizient. Aber wir waren halt verliebt. Wie kann man sich jetzt neu verlieben? Wie bekommt man diese Liebe her? Ich möchte euch die Stelle vorlesen, ihr könnt es gern mit mir lesen. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn immer und immer wieder die Füße und salbte sie mit Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er zu sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zum Pharisäer, Simon, ich habe dir was zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh 2 Leuten Geld, dem einen 500 Denare, sind circa 2 Jahresgehälter, und dem anderen 50, sind 2 bis 3 Monatsgehälter. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm, ja, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Und jetzt kommt's. Ich sag dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind dir vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Sie hat mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch aber, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Liebe kommt daher, dass wir verstehen und überwältigt sind davon, was Jesus getan hat. Und verstehen und überwältigt sind davon, was es ihn gekostet hat, was er uns vergeben hat. Und es ist jetzt egal, wie gut du denkst, dass du bist. Oder egal, ob du denkst, dass dir viel oder wenig vergeben worden ist. Die Tatsache ist, dir musste vergeben werden. Dir muss vergeben werden. Es gibt, wenn du denkst, du bist gut genug, dann kannst du gerne nachher zu mir kommen. Wir können das, wir brauchen das nicht jetzt da in der Öffentlichkeit ausbreiten. Wenn Gott zu lieben also daher kommt, dass wir ihn kennen, ihn besser kennenlernen und einfach verstehen, wie diese Beziehung da eigentlich ist, wie geht's dann? Der erste Schritt ist, sei ehrlich, sag ihm, hey Gott, Jesus, ich glaube, ich liebe dich zu wenig. Ich glaube, ich singe zwar, oder ihr habt es laut gesungen, vielleicht trifft es nur auf mich heute zu. Sei einfach ehrlich und sag, Gott, ich glaube, ich liebe dich zu wenig. Ich bin ein bisschen lauwarm, ich bin ein bisschen bequem. Und sag Jesus, dass du einfach mehr von ihm willst. Und der zweite Schritt ist natürlich Zeit mit ihm verbringen. Und das muss jetzt nicht nur Gebet sein. Und das muss jetzt nicht nur Bibellesen sein. Das kann auch eben der Gottesdienst sein. Das kann eine Kleingruppe sein. Das ist sowas Cooles. Die Gitarre da hinten, das ist meine Couch-Gitarre. Und ich habe sie heute absichtlich verstimmen müssen, weil diese Gitarre ist immer gestimmt. Warum? Ja, weil es meine Couch-Gitarre ist. Ich setze mich hin und ich nudel irgendwas darauf herum. Und wenn sie irgendwie nicht ganz gestimmt ist, ja, dann stimme ich sie. Diese Gitarre ist immer richtig gestimmt, weil ich einfach regelmäßig auf ihr spiel. Je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir ihn lieben. Klingt simpel, ist es auch. So lernt man Lobpreis. Man muss einfach nur verstehen, wer Gott ist. Wir haben über den Sommer ein Buch gelesen als Lobpreisleitungsteam, das heißt How to Worship a King oder auf Deutsch eine Audienz vom König von Zack Neese. Und Zack Neese beschreibt da drinnen eine Situation aus seinem Leben, aus seiner Gemeinde und da war einfach bei ihm gerade was los und das war mies, ich will das nicht spoilern, falls ihr es lesen wollt, das Buch ist wirklich gut. Und er beschreibt einfach eine Situation, die für ihn schwierig war und er wollte trotzdem am Sonntag halt den Lobpreis leiten. Und dann fängt er an und die ganze Gemeinde merkt, dass einfach was nicht stimmt und dann sagt er, okay, hey, das ist die Situation, das ist uns passiert. Und alle wussten Bescheid, alle haben mitgebetet, dass sich etwas ändert. Und dann sagt er das. Ich vertraue Gott nicht, weil er immer das tut, was ich will. Ich vertraue ihm, weil er schon bewiesen hat, dass er mich liebt. Und selbst wenn ich ihn nicht immer verstehe, weiß ich, dass er für mich nur das Beste im Sinn hat. Und ganz ehrlich, das allein reicht mir. Wenn ich nur das nehme, das reicht mir, um Gott zu loben. Nicht nur in meinem Herzen, nicht nur ich für mich allein, sondern hier in der Gemeinde. Und es war oft genug, ihr habt mich und meine Frau erlebt, wir haben oft einfach Situationen, wo es in der Früh nicht so läuft oder wo es in der Vorwoche nicht so läuft oder wo einfach, es gibt halt einfach, es ist das Leben, es läuft nicht immer gut. Aber es ist ein äußerlicher Ausdruck von etwas, wovon wir innerlich überzeugt sind. Und das ist der Punkt. Die letzte Slide bitte und Band, wenn ihr dann schon raufkommen würdet, das wäre ein Hit. Der Lobpreis ist ein sichtbarer Ausdruck von einer Entscheidung, von einem Überzeugtsein. In Apostelgeschichte 16, viele von euch kennen die Stelle wahrscheinlich, Paulus und Silas werden in den Knast geworfen und da steht, nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, also mit Stöcken verprügelt, ließen sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Gefängnisaufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Was war die Folge davon? Dass die beiden mitten in der Nacht in einem kalten, fensterlosen, nassen Knast sitzen, zur Unzeit Gott loben und preisen. Was war die Folge davon? Ah, come on, ihr kennt die Stelle. Freiheit. Jeder kennt Freiheit. Natürlich, yeah, Freiheit. Lobpreis sprengt Ketten, Alter. Natürlich. Aber die Auswirkungen sind so viel mehr. Habt ihr das mal weitergelesen? Da steht, der Wärter hört das und geht zu ihnen hin und sagt, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Der Lobpreis von den beiden in ihrer Unzeit und in ihrer Situation hat dazu geführt, dass der Wärter und seine gesamte Sippe gefragt haben, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie erzählen es ihm. Sie sagen ihm, Jesus hat dir deine Sünden vergeben. Wenn du an Jesus glaubst, that's all, das war's, dann bist du gerettet. Und der Wärter lässt sich taufen. Mit allen in seinem Haus quasi, die auch gläubig geworden sind. Leute, das sind die Auswirkungen davon, wenn wir Lobpreis verstehen und wenn wir verstanden haben, wer Gott ist. Das sind die Auswirkungen davon, wenn wir unser Herz am rechten Fleck haben, wenn wir gelernt haben, was Lobpreis ist. Wenn wir weg sind von diesem bequemen, von diesem lauwarmen, von diesem selbstzufriedenen Christsein, von diesem Trott, von diesem Alltag. Wenn wir da raus sind, dann passiert was. Nicht nur in uns drinnen und nicht nur am Sonntag hier. Dann geht das raus in den Montag, dann geht das raus in den Dienstag und dann bist du am Freitag in einer Arbeitswoche, dann hast du dort noch immer die Auswirkungen von Lobpreis. Einfach, weil wir in einer richtigen Beziehung mit Jesus sind. Und nochmal, es ist egal, ob du denkst, dass dir viel oder wenig vergeben ist. Wenn das Resultat unserer Liebe zu Gott die ist, dass wir verstanden haben, wie viel uns vergeben wurde, hey, der kleinste Fehler, nichts, was du tun kannst, reicht, dass dir Jesus vergibt. Das ist pure Gnade. Pure Gnade. Die Tatsache ist, dass wir alle diese Vergebung brauchen. Bevor ich zum Abschluss bete und wir dann gemeinsam Gott loben und preisen, möchte ich mit einem Zitat schließen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Crazy Love von Francis Chan. Ist schon ein bisschen älter, aber da hat mich ein Vers, ein Kapitel ziemlich getroffen. Und da gibt es einen Satz, den kennt wahrscheinlich das Lobpreisteam vom letzten Retreat, das sagt er, Isn't it a comfort to worship a God we cannot exaggerate? Ist es nicht gut zu wissen, dass wir einen Gott loben und preisen, wo wir es gar nicht übertreiben können? Wo kein Superlativ, wo kein Auszucken, wo kein Klatschen zu laut sein kann, kein Singen, Grölen, Schreien zu laut oder zu begeistert sein kann, um annähernd das auszudrücken, wie sich's eigentlich gehört für den Lobpreis Gottes. Ich möchte noch beten, bevor wir dann wirklich in den Lobpreis reinstarten, und ich freue mich schon drauf. Herr Jesus, du hast so viel vergeben. Du hast mir so viel vergeben. Was für eine Gnade. Danke, dass du so unglaublich liebst. Danke für deine unendliche und komplett irrationale Liebe. Danke, dass du den Weg freigemacht, Jesus. Dass wir zu dir kommen können, zum Vater im Himmel. Dass du uns einfach alles vergibst. Herr Jesus, hilf uns bitte, dass wir dich mehr und mehr lieben. Dass wir mehr und mehr verstehen und lernen, wie ein Lobpreis ausschaut, der dir gefällt. Dass wir mehr und mehr als Gemeinde einen Lobpreis dir bringen, der dir gefällt. Wir wollen dich loben und preisen mit allem, was wir sind. Mit ganzem Herzen, aber auch mit allem, was wir sind. Mit unseren Körpern, mit unseren Stimmen, mit den Finanzen, einfach mit allem, Herr Jesus. Danke, dass du so gut bist. Amen.